SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Es muss nicht immer der persönliche Profit sein. Immer mehr junge Unternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland gründen, um soziale und ökologische Probleme zu lösen. Und davon haben wir genug. Klimawandel, Globalisierung, Digitalisierung. Gerade jetzt in der Pandemie zeigen sich die gesellschaftlichen Herausforderungen einmal mehr. Wir wollen etwas zum Positiven verändern, aber wir sprechen nicht über die Selbstausbeutung, die dafür notwendig ist, sagt mein heutiger Gast. Sarah Brun ist Sozialunternehmerin und fordert ein wirtschaftliches Umdenken, eine andere Wirtschaftsförderung und mehr Anerkennung für Firmen, die nicht den eigenen Profit, sondern einen gesellschaftlichen Mehrwert im Fokus haben. Darüber wollen wir heute Abend sprechen. Sarah Brun, schönen guten Abend.
Guten Abend, ich freue mich, da zu sein.
Sie haben 2015 eine Zeitarbeitsfirma für geflüchtete Menschen gegründet und seitdem über 250 Menschen langfristig in Arbeit gebracht, die es ohne Sie vielleicht nicht in den ersten Arbeitsmarkt geschafft hätten. Wie oft mussten Sie sich schon als sozialromantische Spinnerin oder Ähnliches bezeichnen lassen?
Da sprechen Sie auf jeden Fall was an. Ich kann es gar nicht oft genug erzählen. Also ich werde gefühlt, denken sich das, glaube ich, viele, ab und zu wird man darauf angesprochen. Aber gerade wenn man irgendwie eine junge Frau ist, dann noch im Sozialunternehmertum gründet für Geflüchtete, dann wird man natürlich relativ schnell abgestempelt. Und ich finde das persönlich wahnsinnig schade.
Schade ist es auf jeden Fall. Zudem unterstellt man Unternehmerinnen und Unternehmern auch einen gewissen Lebensstandard. Wie sieht Ihrer aus?
Ich bin sicherlich als Sozialunternehmerin nicht angetreten, um wahnsinnig viel Geld zu verdienen. Mir war schon klar, dass man Abstriche auch in der Branche machen muss, auch wenn ich das persönlich wirklich schade finde. Mein Lebensstandard ist eigentlich immer noch der wie vor 3-4 Jahren als Studentin. Ich lebe hier quasi in einem Shared Apartment, einer WG, mitten in München. Und ja, man kommt so über die Runden, würde ich sagen. Aber sich wirklich viel leisten kann ich mir aktuell noch nicht. Aber auch da arbeiten wir dran, dass wir mit besseren Geschäftsmodellen und eben auch mit einer politischen und gesellschaftlichen Umdenken, das in Zukunft vielleicht anders aussieht.
Sie haben in einem Artikel in der Frankfurter Rundschau im vergangenen Herbst erzählt, dass Sie von einer WG in die andere gezogen sind und noch nicht einmal wussten, wie Sie die Kaution bezahlen können.
Ja, tatsächlich. Das ist nicht so einfach. Wir bauen uns jetzt wenig Rücklagen auf. Ich glaube, gerade unser ganzes Team, inklusive mir, wir sind ja einfach hier angetreten, um was zu verändern und opfern uns da teilweise schon selber noch auf, weil einfach die Finanzierungsstrukturen es noch nicht zulassen, dass wir uns jetzt, ich sag mal, große Gehälter auszahlen. Aber wie gesagt, auch das ist eins unserer Missionen, dass wir für die ganzen Sozialunternehmer, die nach uns kommen, ein bisschen was vereinfachen und ja, ändern können, dass der Weg nicht ganz so steinig ist wie bei mir. Aber ich will mich gar nicht beklagen. Der Job macht wahnsinnig Spaß. Ich kann mir keinen anderen vorstellen. Und ja, darum geht's irgendwie, der Leidenschaft folgen statt dem Geld. Manchmal wünscht man sich nur, beides wäre mehr miteinander vereinbar.
Sarah Brun ist heute Abend mein Gast. Sie ist Sozialunternehmerin und Mitbegründerin von Social Bee, einer gemeinnützigen Arbeitsvermittlung. 2015 ist Social Bee an den Start gegangen, Frau Brun. Zunächst als Zeitarbeitsfirma für geflüchtete Menschen. Wie hat sich die Firma seitdem bis 2020, also bis zur Corona-Krise, entwickelt?
Also es war auf jeden Fall eine ganz wilde Reise. 2015 kam ich und mein Mitgründer gerade aus dem Studium. Wir hatten eigentlich keine Ahnung, wie man Geflüchtete integriert, wie man Unternehmen dazu bewegt, Menschen, Geflüchtete in Arbeit zu bringen. Ja, ich meine, es ist ganz wild gestartet. Wir haben einfach mal losgelegt und haben gesagt, okay, was können wir denn machen, um den Unternehmen zu erleichtern, Geflüchtete einzustellen? Wir sind damals mit einem gemeinnützigen Zeitarbeitskonzept haben wir uns überlegt, was wir eben kombinieren mit Integrationsmaßnahmen, also um den Unternehmen wirklich alle Arbeit abzunehmen, Geflüchtete zu rekrutieren, einzustellen und dann eben auch langfristig zu begleiten mit Sprachkursen, mit Betreuung und mit Qualifikationen. Und da sind wir 2015 ganz idealistisch gestartet und haben das auch tatsächlich das Konzept so ins Leben gerufen, bis 2018 sozusagen das erste Lehrgeld bezahlt und dann wirklich die ersten 50, 100 Geflüchtete eingestellt. Mittlerweile hat sich unser Modell ziemlich transformiert, aber bis zur Corona-Krise haben wir tatsächlich dieses Zeitarbeitsmodell wirklich sehr erfolgreich aufgebaut und weiterentwickelt.
Über diese Transformation wollen wir nachher noch sprechen. Vor 3 Jahren waren Sie schon mal zu Gast hier in SWR 2 Tandem und haben Social Bee vorgestellt. Und Sie hatten damals gehofft, bis 2020 1.000 Geflüchtete in Arbeit zu bringen. Das hat nicht so ganz geklappt.
Nee, hat tatsächlich noch nicht ganz geklappt. Auch wir haben auch viel gelernt, dass es eben nicht so schnell geht mit dem Integrationsprozess. Und auch gerade unsere Skalierung, wir hatten uns viel vorgestellt, dass wir in ganz Deutschland Filialen aufmachen und an allen Standorten aktiv sind. Auch da haben wir ein bisschen umgelenkt, weil wir doch merken, so Standortaufbau mit internem Personal, das Ganze vorzufinanzieren, bis es sich dann selber rechnet, ist wahnsinnig aufwendig und komplex. Und gerade mit gering qualifizierten Geflüchteten ist so ein Modell einfach nicht so skalierbar, wie man sich das am Anfang vielleicht auch noch geträumt hat.
Standorte überall in Deutschland, das hat noch nicht ganz geklappt. Aber den Standort Stuttgart, da standen Sie 2018 bei der letzten Tandem-Sendung kurz davor, den zu eröffnen, als zweiten Standort nach München. Wie sieht die Arbeit in Stuttgart mittlerweile aus?
In Stuttgart sind wir auch mit einem klassischen Zeitarbeitsmodell gestartet. Auch das war wahnsinnig mühsam. Wir haben dann doch gemerkt, das Stuttgarter Arbeitgeberumfeld ein bisschen anders tickt, als wir uns das vielleicht noch erhofft hatten. Also es war tatsächlich ein schwieriger Start in Stuttgart.
Mittlerweile Inwiefern? Ist Stuttgart war das anders?
Also wir sind, glaube ich, noch hier von München gekommen und ich meine, es war unser erster Standort. Wir wussten gar nicht, wie man Standorte aufbaut, hatten quasi einmal Schwierigkeiten in der internen Personalsuche, erstmal ein super Team aufzubauen, weil wir auch gesagt haben, die Münchner Start-up und vor allem Social Entrepreneurship-Szene ist doch deutlich größer, während in Stuttgart allein das Thema Start-up schon ein Fremdwort war, aber vor allem Social Start-up, die Nische ist dann nochmal viel kleiner. Und dann sind natürlich viele Großunternehmen da und ich sag mal, die klassischen, ich sag mal, jungen Stuttgarter, da ist es vielleicht noch nicht ganz so auf dem Schirm, sich bei Social Startups zu bewerben, wie vielleicht schon in München, die da schon ein bisschen weiter sind.
Also da sind Sie, ich übersetze mal, sehr kritisch beäugt worden in Stuttgart.
Ja, genau. Ich glaube, mittlerweile haben wir uns etabliert, aber es hat auf jeden Fall eine Weile gedauert.
Wie läuft denn das konkret ab, Ihre Arbeitsvermittlung? Also wer wendet sich an Sie? Sind das die Unternehmen, die suchen oder sind das die Menschen, die Unterstützung von Ihnen brauchen?
Also im Endeffekt ist es ein zweiseitiges Modell. Wir gehen einerseits auf Unternehmen zu, die gerne Geflüchtete einstellen möchten oder größere Einstellungsprojekte machen möchten und fragen sie ganz einfach, wen sie gerne integrieren möchten, wie viele Menschen sie integrieren möchten, von welchen Qualifikationen etc. Auf der anderen Seite gehen wir gleichzeitig auf Geflüchtete zu oder bekommen auch aktiv Bewerbungen, arbeiten da mit sozialen Organisationen zusammen, mit Helferkreisen, mit Ehrenamtlichen, bekommen über die Bewerber zugeleitet, eigentlich in München, Stuttgart, aber eigentlich aus ganz Deutschland. Und sammeln natürlich erstmal diese Kandidaten und interviewen sie dann, wenn wir ganz konkrete Jobs haben, die sie von den Unternehmen bereitgestellt bekommen. Und dann machen wir mit dem Unternehmen die Verträge, bereiten alles vor und stellen dann die Geflüchteten, machen Matching mit den Geflüchteten und den Unternehmen und stellen die Geflüchteten dann bei den Unternehmen an. Mhm. Und das eben, unser Hauptmodell ist die Zeitarbeit. Das heißt, dass wir tatsächlich auch die Einstellung über uns machen. Das heißt, die Geflüchteten sind bei uns angestellt, arbeiten dann in den Partnerunternehmen. Die Partnerunternehmen bezahlen uns und wir bezahlen einerseits die Gehälter der Geflüchteten und andererseits eben von dem Delta noch Qualifikationsmaßnahmen, Sprachkurse, Betreuung. Genau, mit dem Ziel, dass sie dann langfristig übernommen werden. Unser Ziel ist es immer nur, den ersten Anstoß zu geben, die Brücke fürs erste Jahr zu bauen, bis die Geflüchteten so fit sind und die Unternehmen auch so vorbereitet, dass es auch langfristig ohne uns klappt.
Können Sie abschätzen, wie groß der gesellschaftliche Nutzen Ihres Unternehmens ist? Also kann man das in Euro beziffern?
Wir können das relativ genau in Euro beziffern. Wir haben die letzten 5 Jahre dem Staat schon etwas mehr als 5 Millionen Euro eingespart. Und das eben vor allem dadurch, dass die Geflüchteten Sozialleistungen beziehen, beziehungsweise wenn sie arbeiten, eben keine mehr beziehen. Und vor allem nur das unter Berücksichtigung und natürlich dann eben auch der Gesellschaft sogar was zurückgeben in Steuern und Abgaben. Also das ist sozusagen nur ein kleiner Teil, den man wirklich messen kann. Und das ist etwa schon mehr als 5 Millionen Euro. Plus natürlich noch die gesellschaftlichen Benefits, die man jetzt schlechter messen kann. Wie zum Beispiel, wie die Unternehmen sich verändern, wenn plötzlich Geflüchtete in den Unternehmen arbeiten. Wie sich eine Einstellung von einem Lagermitarbeiter verändert, wenn er plötzlich einen geflüchteten Kollegen hat und es plötzlich doch ganz einfach geht. Wie sich auch die Einstellung der Geflüchteten ändert und wie sich die Familien dahinter verändern. Also ich glaube, das kann man schwieriger beziffern. Was man wirklich ganz quantitativ messen kann, ist eben die Einsparung aus den Sozialabgaben.
Und dann kam 2020 die Pandemie. Wie sehr hat Sie Corona getroffen?
Uns hat Corona enorm getroffen. Also wir sind mit dem ganzen Team in Kurzarbeit gegangen. Sie können sich vorstellen, gerade ja, Einstellungen von Mitarbeitern hat sich erstmal erledigt gehabt seit März letzten Jahres. Vor allem dann auch noch von geflüchteten Mitarbeitern, die noch etwas mehr Integrationsbedürfnisse haben. Da waren die Firmen einfach nicht mehr so offen dafür. Und da ist der Bedarf bei den Unternehmen für uns katastrophal zusammengebrochen. Wir haben zum Glück viele Unternehmen, die auch unsere Mission unterstützen, haben aber doch einige Kündigungen auch von Unternehmen bekommen. Das heißt, mittlerweile einige Übernahmen auch erzielen können. Aber insgesamt hat sich die Zahl der angestellten Geflüchteten seit März, wo wir knapp auf etwa über 100 Geflüchteten waren, doch dramatisch reduziert auf etwa 30 bis 40, die in einem Zeitarbeitsmodell noch eingestellt sind. Was wirklich dramatisch ist.
Welche staatlichen Hilfen haben Sie bekommen dafür?
Wir haben kleinere staatliche Hilfen bekommen, sind aber aus vielen Hilfen rausgefallen, weil wir auch gemeinnützig sind und weil wir nicht ganz in die Kriterien reingepasst haben. Und das hat natürlich uns besonders wehgetan. Wir haben Glück, dass wir zwei große Stiftungen haben, die Aktivator von Stefan Quandt und auch die Schöpflin-Stiftung vom Hans Schöpflin, die uns dann durch die Pandemie, kann man sagen, gebracht haben. Plus natürlich das Instrument der Kurzarbeit, ohne dass wir es auch nicht geschafft hätten.
Das ist eine staatliche Förderung, die Kurzarbeit.
Genau, das ist eine staatliche Förderung.
Ansonsten sind es die Stiftungen, die Ihnen da zur Seite gesprungen sind. Frau Brun, Sie haben in der Krise neben Social Bee noch ein zweites neues Unternehmen gegründet. Welche Idee hatten Sie?
Genau, ich habe mitten in der Krise dann Bring and Ring gegründet. Bring and Ring hat zum Ziel, dass man quasi älteren Menschen, Senioren, aber eben auch Menschen, die gerade unter Corona leiden oder einfach in Quarantäne sind, die Einkaufshilfe erleichtert. Sozusagen über die Crowd, also über die Gesellschaft. Das heißt, jeder, der gerade im Supermarkt steht, kann einfach in der App sehen, ob jemand in seiner Nähe gerade was zu essen braucht und ihm das mitbringen. Bezahlt wird eben über die App und die Bestellung wird auch quasi über die App aufgegeben. Und sozusagen, dass jeder Mensch, der gerade einkaufen ist, andere unterstützen kann, die gerade bedürftig sind.
Wie sind Sie darauf gekommen? Gab es einen konkreten Anlass, eine Begebenheit in Ihrer Nachbarschaft?
Ja, ich glaube, das war gerade die Woche vor dem ersten Lockdown, wo das Thema hochkam und die ersten Menschen innerhalb der Hausflure Zettel aufgehängt haben, dass man für den Nachbarn einkaufen geht. Und ich dachte mir, vielleicht kann man das Ganze ja auch irgendwie digitalisieren, damit man es eben in ganz Deutschland zur Verfügung stellen kann, als nur den Zettel in der Hausflur. Genau.
Ich finde, das ist eine großartige Idee, aber sie hat nicht funktioniert.
Tatsächlich hat sie nicht funktioniert. Ich glaube, wir haben dann wahnsinnig viel Marktrecherche betrieben. Aber im Endeffekt haben wir am Anfang einfach erstmal losgelegt. Und das war eigentlich das Allerschönste. Ich glaube, wir waren ein Haufen toller Menschen, die irgendwie zusammensaßen und gedacht haben, was können wir jetzt in der Krise beitragen? Gerade in dieser ersten Woche des Lockdowns, wo alles noch neu war. Das war wirklich so eine Alles-ist-möglich-Woche. Jeder wollte beitragen, jeder wollte mitmachen und was bewegen und jetzt in der Krise tun und nicht nur rumsitzen und Däumchen drehen zu Hause.
Aber das muss man aber auch erstmal wagen, gründen in der Krise. Also ich kenne genügend Menschen, die in diesen Wochen des ersten Lockdowns eher wie das verschreckte Häschen in der Ecke gehockt haben.
Ja, also ich hatte einen ganz spannenden Call. Auch ich saß so ein bisschen bedrückt in der Ecke und habe gedacht, oh Gott, was mache ich jetzt? Alle in Kurzarbeit, mein ganzes Team bei Social Bee mussten mir in Kurzarbeit schicken. Alles war ungewiss. Auch ich war wirklich mitgenommen. Und dann hat ein guter Freund mich angerufen und gesagt, ja, Zara, du bist doch Sozialunternehmerin. Du sagst doch immer, Sozialunternehmer müssen in gesellschaftlichen Krisen Lösungen entwickeln. Also mach doch jetzt mal was. Das war so seine Aussage. Das konnte ich dann irgendwie nicht auf mir sitzen lassen und habe dann, glaube ich, die ganze Nacht durchgearbeitet, bin mit dem Konzept um die Ecke gekommen und habe dann einfach losgelegt und habe Unterstützer gesucht. Und das ist dann einfach total rasant losgegangen. Und irgendwie am Wochenende waren wir ein ganzes Team von 30 Ehrenamtlichen, die da komplett mit viel Leidenschaft an dem Projekt gearbeitet haben. Und das war wunderschön.
Also sind Sie ein mutiger und ein ehrgeiziger Mensch?
Ich würde sagen, ich bin extrem mutig, risikobereit und habe einfach total Lust, was zu verändern. Dieses Risiko kann dann natürlich mal auf die Füße fallen. Das ist jetzt bei Bring and Ring am Ende dann auch so gewesen. Aber ich will diese Anfangsphase, diese ersten sechs unglaublich alles in möglich Wochen gar nicht mehr in meinem Leben missen. Es war unheimlich schön.
Sie haben BWL studiert, den Bachelor in Mannheim gemacht, den Master in München. An welchem Punkt macht es betriebswirtschaftlich keinen Sinn mehr, auch wenn es ein soziales Unternehmen ist?
Wenn einfach kein Marktbedarf da ist. Also Sie müssen sich vorstellen, wir haben mit diesem Team an Ehrenamtlichen haben wir eine App innerhalb von 6 Wochen gebaut, die funktioniert hat, was unglaublich ist, die in den App-Stores schon verfügbar war. Wir haben eine bundesweite Kampagne gestartet mit Lea-Sophie Kramer, mit Lena Gerke, eine riesen Social-Media-Kampagne, hing an allen Billboards draußen, um unsere Einkaufshilfe-App auch zu promoten. Also es war ein gigantisches Projekt. Und trotzdem haben wir extrem wenig Vermittlungen gehabt, als das Projekt gelauncht war. Und wir haben uns gefragt, warum? Klar, haben wir einfach erstmal losgelegt und alle dachten, Einkaufshilfe wird total gebraucht jetzt in der Zeit. Aber wenn man dann wirklich mal reingestiegen ist und Marktrecherche gemacht hat, hat man eben rausgefunden, dass es nicht die präferierte Variante ist, von Menschen einzukaufen über Nachbarn, weil sie eben gar nicht als bedürftig zählen möchten. Und genau da, es hat nicht gemangelt an Menschen, die ja für andere einkaufen gehen wollten, sondern an anderen Menschen, die gesagt haben, ich bitte um Hilfe. Und das haben wir total unterschätzt. Und genau das kann ich weitergeben. Eine sehr, sehr gute Marktanalyse, ob das auch wirklich gebraucht wird, zu machen. Weil sonst kann man das schönste Produkt entwickeln und jeder ist dabei, aber am Ende funktioniert es dann nicht so wie gedacht.
Was haben Sie aus dieser gescheiterten Idee Bring and Drink gelernt?
Ich bin ja extrem risikobereit. Das heißt, ich starte einfach erstmal und überlege mir dann, wie man den ganzen Papierkram am Ende nachzieht. Das hat nicht so gut funktioniert und für eine gemeinnützige Organisation kann ich das auch nicht empfehlen. Aber sozusagen zumindest sich einen Partner reinzuholen, der das sozusagen übernimmt, auch rechtliche Seiten mit übernimmt, Marktrecherchen mit übernimmt. Also genau die gleichen Schwächen auszugleichen. Das habe ich daraus gelernt, weil das macht uns bei SocialBee so stark. Mhm. Ich habe einen wahnsinnig tollen COO, der sich quasi um unsere Operations kümmert. Ich werfe einfach immer Bälle bei SocialBee rein, die er auffängt und mit dem ganzen Team umsetzt. Und wenn sozusagen dieses System einen Partner an der Seite hat, der sozusagen komplementär ist, ist es deutlich einfacher, als wenn man am Ende quasi alles versucht, irgendwie selbst zu koordinieren. Und es war doch eine deutlich größere Herausforderung bei Bring and Ring als bei SocialBee, wo sich einfach die Strukturen und Prozesse über Jahre entwickelt haben und eben auch mein Kollege, der Robert, ja einfach für alles verantwortlich ist, worin ich nicht so gut bin und sich das auch einzugestehen.
Also auch SocialBee hat profitiert von den Lerneffekten, die Sie aus Bring and Ring mit herausgezogen haben und Sie haben auch SocialBee neu aufgestellt. Welche Veränderungen waren da notwendig?
Also wir bei SocialBee haben uns einmal komplett neu aufgestellt, weil wir ja schon darauf angewiesen sind bei der Zeitarbeit, dass Unternehmen Geflüchtete einstellen oder überhaupt einstellen. Jetzt sind wir mit einer Situation konfrontiert, wo Unternehmen eher Mitarbeiter entlassen und ganz wenige nur noch einstellen. Wir haben natürlich ganz viel versucht, in andere Branchen zu gehen und dort zu vermitteln, in den Boombranchen von Corona, aber das war auch limitiert. Was haben wir gemacht? Wir haben eigentlich alles angestoßen, was wir schon lange vorhatten, aber für das nie Zeit war. Sonst hat man immer ist man den Zahlen hinterhergerannt. Wir müssen jetzt mehr Geflüchtete einstellen. Da kann man sich nicht mal ein halbes Jahr rausnehmen und sein ganzes Team an der Strategie arbeiten lassen. Und genau das haben wir jetzt aber das letzte halbe Jahr gemacht und haben uns jetzt komplett neu entwickelt. Das heißt, wir haben jetzt SocialBee auf mehrere Beine gestellt. Das zweite Thema neben den direkten Stellenbesetzungen über die Zeitarbeit sind Qualifizierungsprogramme. Wir haben mit SAP zum Beispiel jetzt 25 Geflüchtete komplett remote und digital aus ganz Deutschland innerhalb von 3 Monaten zu SAP Consultants qualifiziert und 10 Partnerfirmen gefunden, die diese 25 Geflüchteten danach auch bei sich einstellen. Also versuchen quasi eher Geflüchtete in die Branchen, in denen aktuell sehr viel Bedarf ist, wo die Profile, also die Kandidaten noch nicht draufpassen von den Qualifikationen her, eben eher noch zu schulen und zu unterstützen und dass sie dann wirklich eingesetzt werden können in Industrien, wo wir es vorher gar nicht für möglich gehalten hätten, wie eben jetzt als SAP-Consultants. Das ist ein Riesenprojekt über ganz Deutschland. Wir qualifizieren jetzt auch 25 Geflüchtete zu Pflegehelfern in Stuttgart. Stuttgart ist da wirklich ein Modellstandort geworden, an dem wir vor allem geringe und mittelqualifizierte Tätigkeiten ausbilden und dann eben an Unternehmen vermitteln. Ist ein ganz anderer Ansatz, als vorher Geflüchtete direkt zu besetzen mit dem, was sie schon können. Und das dritte Modell ist eben, dass wir sagen, es ist viel Aufwand für uns, Qualifizierungsprogramme zu entwickeln und Geflüchtete selber alle zu besetzen. Viel nachhaltiger ist es, wenn wir in die Unternehmen reingehen und mit der ganzen Erfahrung, die wir die letzten 5 Jahre gesammelt haben, Unternehmen befähigen, ganz automatisch und selbst Geflüchtete einzustellen. Das heißt, unser Train-the-Trainer-Modell, da trainieren wir jetzt Personaler, Geflüchtete einzustellen, begleiten sie von dem Recruiting bis über die Einstellung bis hin zur Betreuung, aber machen es diesmal nicht selber, sondern arbeiten quasi mit dem Personaler zusammen, dass der Personaler das macht. Und so schulen wir jetzt eben ganze Unternehmen, Geflüchtete einzustellen und geben unser Wissen weiter, anstatt es alles immer selber zu machen. Dann können wir natürlich viel, viel mehr erreichen und Impact generieren, als wenn wir alles selber machen und bei uns behalten.
Zara Brun ist heute Abend mein Gast, Mitbegründerin von Social Bee, einem Non-Profit-Unternehmen, das vor allem geflüchtete Menschen in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt. Sie haben, Frau Brun, mehrere Preise für Ihre sozialunternehmerische Tätigkeit bekommen, sind von der Wirtschaftszeitschrift Kapital in die Liste der Top 40 unter 40 gewählt worden. Also viel Lob und Ruhm. Aber wir haben das ja schon am Anfang der Sendung erwähnt. Reich sind Sie nicht geworden. Kann man das eigentlich überhaupt als Sozialunternehmerin oder Sozialunternehmer in Deutschland?
Ich würde es mir wünschen. Ich habe jetzt noch keinen gesehen, ehrlich gesagt. Keinen Sozialunternehmer, den ich als reich titulieren würde im finanziellen Sinne. Ich glaube, wir definieren dann eher Reichtum über das, was wir haben in unserem Team. Irgendwie eine gemeinsame Leidenschaft, eine Passion für ein Thema. Und ich würde mich schon als reich bezeichnen, aber eben eher auf den Werten und in der Art der Arbeit und mit der Leidenschaft, die man erfüllt. Sicherlich nicht, wenn es ans Finanzielle kommt.
Also der monetäre Profit kann es nicht sein, dass es immer mehr junge Gründerinnen und Gründer gibt, die nun mit einer sozialunternehmerischen Idee an den Start gehen. Also warum ist das eigentlich so, dass das vielen jungen, naja, nicht nur BWLern, sondern auch anderen Menschen aus anderen Bereichen, die also von der Uni kommen, so am Herzen liegt, sich in ja, gesellschaftliche, ökologische Probleme einzudenken und da Lösungen zu finden?
Also ich glaube, gerade unsere Generation arbeitet eben doch eher purpose-getrieben, also will irgendwie einen Sinn hinter der Arbeit sehen. Ich glaube, es reicht halt nicht mehr, als Firma einfach nur noch Geld zu bezahlen und zu erwarten, dass die Mitarbeiter gute Leistungen liefern. Da ist schon, glaube ich, ein großer Wandel auch durch die Gesellschaft gegangen in den letzten Jahren und ich glaube, der wird sich eher fortsetzen. Durch den Druck unserer wichtigen gesellschaftlichen Themen, wie dem Klimawandel, wie dem Thema Geflüchtete, wie dem Thema Inklusion. Wir haben so viele gesellschaftliche Herausforderungen. Und warum arbeiten denn nicht die klügsten Köpfe der Gesellschaft an den wichtigsten Themen? Da kämpfe ich zumindest für. Und ich glaube, gerade unsere jüngere Generation sieht es auch immer mehr als wichtig an. Finanzielles ist da nur noch ein Aspekt, warum man bei einer Firma arbeitet oder eine Firma gründet.
Jetzt mal abgesehen von Ihrem Unternehmen Social Bee, haben Sie noch ein paar andere Beispiele für Sozialunternehmen in Deutschland, die solche gesellschaftlichen Probleme angehen, so ökologische Probleme und gesellschaftliche Probleme in den Griff zu bekommen?
Es gibt die verschiedensten, also gerade bei Sozialunternehmern. Es gibt die, die eher Produkte oder Dienstleistungen verkaufen, die dann ökologischer sind. Oder es gibt tatsächlich die, die fast komplett gemeinnützig arbeiten und eben sehr viel finanziert bekommen müssen. Also die, die sich eben mehr selber tragen durch ihre Produkte oder Dienstleistungen, die sie verkaufen. Und die, die weniger gute Geschäftsmodelle haben, aber vielleicht einen höheren gesellschaftlichen Impact haben. Ich kann mal ein paar Beispiele bringen. Also man kann wahrscheinlich sagen, Share, ich glaube, das kennen wahrscheinlich die meisten, die irgendwie in die Supermärkte gehen, sehen zum Beispiel Wasser, wo Share draufsteht. Das heißt, für jedes Wasser, was man kauft, wird ein Wasser gespendet oder wird eine Seife gespendet, wird eine Mütze gespendet. Ich glaube, da gibt es ganz viele verschiedene Produkte, die sie am Markt haben. Und das ist natürlich toll, weil durch jedes verkaufte Produkt auch der gesellschaftliche Nutzen woanders steigt. Dann gibt es aber andererseits eben wie Social Bee oder My Ability Projekte, die sich eher mit der Integration oder Inklusion beschäftigen. My Ability aus Österreich kämpft zum Beispiel für die Inklusion von Menschen mit Behinderungen, dass die einfach natürlicherer Teil unserer Gesellschaft sind, berät Unternehmen, wie man Menschen mit Behinderungen einstellt, schafft Leuchtturmbeispiele, Leuchtturmprojekte, schafft eine Datenbank in Deutschland, Österreich und der Schweiz, wo Menschen mit Behinderungen sich bewerben können und Arbeitgeber darauf zugreifen können. Das ist sozusagen ein ganz anderer Ansatz bis hin zu tatsächlich zum Beispiel in einem Projekt, was Geflüchtete als Näherinnen ausbildet, eher lokal. Und da gibt es einfach ganz verschiedene Abstufungen von Sozialunternehmern. und eben auch verschiedene Messgrößen, wie selbsttragend oder vielleicht auch gewinnorientiert man sogar arbeiten kann.
Jetzt haben wir schon viel darüber gesprochen, wie schwierig es ist, Sozialunternehmen zu finanzieren. Nun haben Sie in einem Artikel in der Frankfurter Rundschau, über den wir auch schon gesprochen haben, für ein anderes Finanzierungsmodell plädiert. Nämlich, dass Regierungen Investmentfonds einrichten, die ihr Geld danach anlegen, welchen gesellschaftlichen Nutzen ein Unternehmen hat. Können Sie das nochmal erklären, welche Wirkung das hätte?
Ganz grob kann man sagen, aktuell investieren Investmentfonds quasi rein nach der finanziellen Rendite. Es gibt auch sozusagen sozialunternehmerische Investmentfonds, die auch soziale oder Umweltthemen mit berücksichtigen, die dann zum Beispiel nur in Projekte investieren, die auch einen sozialen Fokus oder positive Umwelteffekte haben. Aber auch die erwarten eben immer rein am Schluss einen finanziellen Profit. Jetzt kann man natürlich sagen, wir als Sozialunternehmer, ich könnte jetzt meinen Social B natürlich auch profitorientierter aufstellen. Dann würden wir für solche Investmentfonds auch in Frage kommen. Dann müsste ich nur ein bisschen an der Betreuung von den Geflüchteten schrauben. Dann müsste ich vielleicht in eine profitablere Zielgruppe bei den Geflüchteten wechseln. Dann müsste ich einfach mein Modell entschlanken, dann wären wir auch profitabler. Aber ich frage mich, wie viel Wirkung und wie viele Menschen würden wir dann auf der Strecke verlieren? Könnten wir dann noch gering qualifizierte Geflüchtete, die sich jetzt finanziell bei den Unternehmen, wo die Unternehmen nicht bereit sind, so viel zu bezahlen, könnten wir die dann überhaupt noch einstellen? Weil finanziell lohnen wird sich's nicht. Es lohnt sich nur, wenn man eigentlich bedenkt, bei gering qualifizierten Geflüchteten eben auch mit berücksichtigt, dass sie aktuell eben oft arbeitslos sind und eben Sozialleistungen beziehen und sowas mit einberechnet. Also auch den gesellschaftlichen Mehrwert, gesellschaftliche Ersparnisse mit einberechnet. Deswegen wäre mein Vorschlag, dass ein Fonds auch finanzielle Kriterien berücksichtigt, aber eben finanzielle Rendite plus messbare gesellschaftliche Rendite in Euro. Das wäre bei Social B dann zum Beispiel, wir machen irgendwie knapp 2-3 Millionen Euro Umsatz und wir haben dem Staat knapp 5 Millionen Euro gespart. Das ist natürlich dann eine andere Rechnung, als wenn man nur die 2-3 Millionen Euro Umsatz anschaut und unsere hohe Kostenbasis. Weil wir arbeiten eben nicht nur nach Rendite, sondern wir arbeiten hauptsächlich am gesellschaftlichen Mehrwert. Und sozusagen, wenn man am Schluss beides maximiert und den besten Punkt, ich sag mal, den besten Sweet Spot findet, und der kann auch in der negativen Profitabilität liegen, wenn man überproportional viel gesellschaftlichen Mehrwert schafft. Und an mir wäre es wichtig, dass Unternehmen am Sweet Spot arbeiten und nicht sich nur nach dem Profit orientieren. Und so sollte auch investiert werden. Und sowas gibt es aktuell nicht, auch in keinem neuen Zukunftsfonds, den die Regierung gerade aufgesetzt hat.
In dem Artikel schreiben Sie auch, wir reden nicht genug darüber, was im sozialen Bereich schief läuft. Was würden Sie sich wünschen, worüber jetzt im anstehenden Wahlkampf geredet wird? Jetzt, die Themen werden ja jetzt angestoßen.
Ich glaube, im angehenden Wahlkampf sollten wir darüber reden, wie soll unsere Welt morgen aussehen und wie können wir Instrumente bauen, die tatsächlich zu einem besseren Morgen beitragen. Das klingt jetzt erstmal sehr generell, aber ich glaube, klassische Investitionsstrukturen funktionieren nur noch bedingt. Es geht bei den jungen Gründern hier nicht mehr nur noch um Exit. Es geht nicht, ein Produkt zu bauen, wo dann ein Venture Capital Investor reinkommt, viel Geld reingibt, damit das Produkt oder die Dienstleistung oder eben das Projekt sich dann eben nach 2-3 Jahren verkauft an einen noch größeren Investor oder eine große Firma. Es geht darum, dass wir mit unseren Unternehmen was beitragen wollen, was langfristig für die Gesellschaft Mehrwert schafft und auch darüber incentiviert werden wollen. Und ich glaube, es gibt immer mehr Zebras. Also Zebras nennt man das, wenn man quasi nicht nur skaliert um des Skalierens willen und nicht nur exitgetrieben arbeitet, sondern auch sich selbst gehört und sozusagen den eigenen Ziel des Unternehmens langfristig verfolgt, wo Verkauf gar kein Ziel ist. Und ich glaube, immer mehr junge Gründer möchten Zebras bauen, möchten Unternehmen bauen, die nachhaltig sich vielleicht sogar selbst gehören, aber da gibt es einfach noch kein Finanzierungsumfeld für. Und ich glaube, daran sollte die Politik arbeiten, wenn sie will, dass wir uns so zukunftsorientiert und fortschrittlich aufstellen, dass wir eben eine starke Wirtschaft haben und das bedeutet aber eben auch Investitionsinstrumente, die auch solche Modelle, also innovative Unternehmensformen fördern und nicht nur klassische Startups, die schnell wachsen, die viel Geld brauchen und dann groß verkauft werden.
Ich finde eine wunderbare und vor allen Dingen auch sehr konkrete Zukunftsvision von meinem Gast heute Abend, der Sozialunternehmerin Zara Bruhn. 30 Jahre jung und seit 6 Jahren Sozialunternehmerin. Und Frau Bruhn, Ihr Unternehmen Social Bee haben Sie aus dem BWL-Studium heraus noch gegründet. Eben aus der Not, weil Sie geflüchteten Menschen helfen wollten. Was muss man denn mitbringen, um Sozialunternehmerin zu sein? Also eine gehörige Portion Idealismus, betriebswirtschaftliche Kenntnisse scheinen auch schon von Vorteil zu sein. Was noch?
Ja, ich glaube, ja, Risikobereitschaft gehört immer dazu. Gerade als Sozialunternehmer gründen ist nochmal schwerer, weil man hat natürlich eine geringere Perspektive, langfristig auch gut Geld zu machen. Die Geschäftsmodelle sind schwieriger und eben Verkauf ist meistens von niemandem Ziel. Aber das heißt, man hat hinten raus nicht sozusagen den großen Vorteil, wahnsinnig viel Geld in der Zukunft zu verdienen. Deswegen braucht man diesen Idealismus. Und auf der anderen Seite kriegt man weniger staatliche Unterstützung, weil die meisten Gründerstipendien beziehen sich tatsächlich eher auf Technologieinnovationen. Da ändert sich auch gerade was, aber und ich hoffe, dass das jetzt auch mittlerweile für alle Sozialunternehmen so ist. Aber zu meiner Zeit gab es noch kein Exist-Stipendium. Das heißt, ich musste mehr ins Risiko gehen, mir von meinen Eltern Geld leihen, ein Jahr ohne jegliches Gehalt überbrücken, während andere Gründer mit Technologien und Innovationen, die nicht unbedingt gesellschaftlich was beigetragen haben, große Stipendien bekommen haben.
Aber dennoch, könnten Sie sich vorstellen, zurückzugehen in, sagen wir mal, die Finanzwirtschaft, in eine Venture-Capital-Gesellschaft sich anstellen zu lassen?
Puh, ich weiß gar nicht, ob ich noch einstellbar bin, weil wenn man natürlich so
versaut fürs Leben.
Ja, wahrscheinlich. Wenn man es mal geschafft hat, so mit in seiner Leidenschaft zu arbeiten, auch natürlich als Gründerin und irgendwie als CEO der Firma, kann ich natürlich alle meine Ideen irgendwie in Wirklichkeit umsetzen. Das heißt, ein Projekt, was ich mir letztes Jahr ausgedacht habe, wo wir uns einen Förderantrag zugeschrieben haben oder wo wir auf Unternehmen zugegangen sind, ist heute Realität. Ein großes Female Empowerment Projekt. Da bin ich wahnsinnig stolz drauf. Das sind so ganz viele Dinge, die einfach passieren. Ich weiß nicht, ob das bei, wenn ich jetzt wieder angestellt wäre, ob ich die gleichen Freiheiten hätte, ob ich genauso kreativ arbeiten könnte und eben auch ein Thema habe, was mich erfüllt. Das wären so meine Kriterien. Ob das dann in der Finanzindustrie ist oder woanders. Ich habe viele Angebote bekommen, aber noch keins gesehen, was nur ansatzweise besser wäre als meine eigene Firma, in der ich arbeite und mich selbst verwirklichen kann.
Also Sozialunternehmerin zu sein, hat auch Sie persönlich verändert. Jetzt haben Sie es gerade schon gesagt, dieses eine Projekt, dieses Female Empowerment Projekt, ist eins der Pläne für Ihr eigenes Unternehmen. Können Sie das noch ein bisschen genauer erzählen, was Sie vorhaben mit Social Bee in den nächsten Jahren?
Wir fangen jetzt schon an, dadurch, dass wir jetzt auch digitale Arbeiten und digitale Qualifizierungsprojekte haben, planen wir jetzt auch unser erstes Projekt mit Österreich und der Schweiz, also brauchen keine Standorte mehr, um zu skalieren, sondern haben eben Wege gefunden, Geflüchtete remote zu rekrutieren, einzustellen, Unternehmen zu trainieren. Und da geht die Zukunft hin. Wir sehen uns als Dienstleister für Vielfalt, das heißt, kanalisieren eigentlich alle Angebote für Unternehmen, die divers einstellen und rekrutieren möchten. Und bauen jetzt auch gerade das Thema Menschen mit Behinderungen noch zusätzlich auf. Also wir sind wirklich Arbeitsmarkt-Integrationsexperten, kommen von dem Thema Geflüchtete, bauen unsere Expertise weiter auf. Deutschlandweit, Österreich, Schweiz ist gerade auf der Agenda, natürlich perspektivisch andere Länder und neue Zielgruppen. Weil wir wollen was verändern in den Unternehmen und eben Integration über mehr Akzeptanz im Arbeitsmarkt auch schaffen. Mhm.
Viel Erfolg wünsche ich Ihnen auf jeden Fall bei all dem, was Sie da vorhaben. Und vielen Dank, dass Sie heute hier in unserer Sendung waren.
Vielen Dank.
Zara Bruhn war mein Gast in SWR 2 Tandem. Redaktion hatte Martina Kögel und für die Technik war Tina Krohl verantwortlich. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.